Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Thielko Gries, guten Abend. Der NATO-Gipfel in Washington DC, der mag weit weg sein für viele Menschen in Deutschland. Aber eine Entscheidung von dort, von heute, die wird konkrete Folgen für Deutschland haben. Denn die Vereinigten Staaten wollen einen bestimmten Raketentyp wieder in der Bundesrepublik stationieren. Gleich mehr zu diesem Thema. Außerdem, chinesische Produkte sollen aus dem deutschen 5G-Mobilfunknetz ausgebaut werden. Und Karl Lauterbach will das sogenannte begleitete Trinken für Jugendliche unter 16 Jahren beschränken. Unser Podcast Der Tag analysiert heute die neue Fraktion im Europaparlament unter dem Namen Europa souveräner Nationen, bei der ein Mitglied auch die deutsche AfD ist. Und im Hintergrund hier im Deutschlandfunk um 18.40 Uhr geht es heute um Taiwan und die dort immer wieder stattfindenden Demonstrationen für Demokratie. Tomahawk, das ist ein Begriff einer der Sprachen der nordamerikanischen Ureinwohner für eine Streitaxt oder ein Kriegsbeil. Dieser Begriff Tomahawk hat es im US-amerikanischen Sprachgebrauch geschafft, wird dort verwendet und ist seit Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre der Markenname eines Marschflugkörpers aus US-Produktion. In den 80er Jahren waren Tomahawks auch schon in Westdeutschland in der alten Bundesrepublik stationiert. Dann wurden sie später wieder weggebracht und nun sollen sie wiederkommen in einer modernisierten Fassung. Das ist eine der Nachrichten vom NATO-Gipfel in Washington, der begleitet und beobachtet wird von meinem Kollegen Markus Pindur, zugeschaltet jetzt aus der US-amerikanischen Hauptstadt. Herr Pindur, also Tomahawks wieder in die Bundesrepublik. Warum?
Mittelstreckenwaffen sind dies. Diese Kategorie war eigentlich abgeschafft seit 1988. Da hatte man einen Vertrag mit der damaligen Sowjetunion geschlossen über die Stornierung dieser ganzen Waffenkategorie. Aber dann hat der russische Präsident Putin diese Waffen weiterentwickelt, hinter dem Rücken der NATO, muss man sagen. Schon die Obama-Administration hat das moniert und Putin hat dann solche Waffen, nuklearfähige, moderne Mittelstreckenwaffen, seit 2019 im Westen Russlands stationiert. Und das Problem ist, dass die sehr destabilisierend sind und weil sie in wenigen Minuten alle europäischen Hauptstädte erreichen können. Und diese Vereinbarung schließt jetzt also eine Lücke in der westlichen Abschreckung. Und das ist eine interessante Entwicklung. Eine Art neuer Nachrüstung, kann man sagen. Bundeskanzler Scholz hat sich vor 2 Stunden übrigens ausdrücklich dafür ausgesprochen. Das stehe in Übereinstimmung mit der deutschen Sicherheitsstrategie, wird dort im Übrigen auch erwähnt. Und man will auch selber solche Waffen entwickeln. Das wird allerdings etwas dauern mit Frankreich und Großbritannien. Und zur Überbrückung dienen also diese amerikanischen Waffen.
Das ist die Positionierung der NATO gegenüber Russland. Ich stelle einfach noch eine etwas längere Frage, einen kleinen Schluck Wasser für meinen Kollegen Markus Pindur. Ein wichtiges Thema ist ja auch noch die andere große Weltmacht, China, die Volksrepublik China. Die NATO hat einiges dazu in ihren Abschlussdokumenten, in den Erklärungen stehen gegenüber China. Worum geht es da?
Das ist in der Tat so und das ist in der Form und auch in diesem Ton ein Novum. Der Nordatlantikrat übt sehr scharfe Kritik an China und sagt unter anderem in seiner Abschlusserklärung, die sich vertiefende Beziehung Chinas zu Russland und ihre Versuche, die internationale Ordnung zu destabilisieren, seien besorgniserregend. Und NATO-Generalsekretär Stoltenberg rügte die industriellen Lieferungen an Russland, die es Russland ermöglichten, den Krieg fortzuführen. Damit schade China seinen eigenen Interessen und seiner internationalen Reputation. Und dann kommt ein ganz klarer Satz. China ermögliche den Krieg Russlands besonders mit der Lieferung von Dual-Use-Gütern. China könne nicht den größten Krieg in der jüngeren europäischen Geschichte ermöglichen, ohne dass seine Interessen und sein Ansehen beschädigt würden. Das ist erstmal nur eine in der Luft hängende Drohung, aber in diplomatischer Sprache ist es schon eine sehr weitgehende Drohung und ein sehr klarer Hinweis an China. Im Übrigen auch der Hinweis daran, dass es sich dann an verschiedene UN-Resolutionen nicht hält.
Die NATO-Verbündeten haben sich versprochen, ihre eigenen Rüstungsproduktionskapazitäten auszubauen. Was planen Sie?
Das ist ja in der Tat eine Schwierigkeit, das auszubauen. Man braucht diese Kapazitäten, um langfristig durchhaltefähig zu sein. Nicht nur die Ukraine unterstützen zu können, dafür ist es auch sehr wichtig, aber auch um selber die Abschreckung zu stärken und Durchhaltefähigkeit zu sein. Und da wurde jetzt in Washington hier eine Vereinbarung unterzeichnet, der sogenannte NATO Industrial Capacity Expansion Pledge, also eine Zusage zur Erhöhung der Industriekapazitäten in allen NATO-Staaten. Und die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, der Allianz künftig einmal im Jahr zu melden, wie sie ihre Rüstungsindustrie ausbauen und wie das vorangeht. Und auf dieser Basis will die NATO dann Pläne für die gemeinsame Beschaffung erstellen, um die Zusammenarbeit der Staaten zu fördern und auch eine Standardisierung der Waffensysteme zu erhöhen. Das hat viele Vorteile, unter anderem niedrigere Preise und bessere Interoperabilität, wie das heißt, also bessere Zusammenarbeit dann der verschiedenen Truppen.
Markus Pinto, unser Korrespondent live aus Washington, herzlichen Dank. Die Ukraine, die hat sich nach den Worten von Präsident Selenskys Berater Yermak zufrieden gezeigt mit einigen Ergebnissen dieses NATO-Gipfels, insbesondere mit dem Versprechen einer sogenannten Brücke, die das Bündnis dem von Russland angegriffenen Land bis zur Mitgliedschaft bauen wolle. Russland selbst hat die Beschlüsse, einen Teil, unter anderem auch die Stationierung von neuen Waffen in der Bundesrepublik, kommentiert, scharf ablehnend, scharf kritisierend. Stefan Lag.
Kreml-Sprecher Peskow sprach von einer ernsthaften Bedrohung der nationalen Sicherheit seines Landes. Die Militärinfrastruktur der NATO dehne sich kontinuierlich in Richtung der Grenzen Russlands aus. Die NATO sei nun vollends in den Konflikt um die Ukraine verwickelt. Peskow kündigte durchdachte und koordinierte Gegenmaßnahmen an, um die NATO einzudämmen. Um welche es sich handeln könnte, ließ er offen. Zuvor hatte der stellvertretende russische Außenminister Ryabkov die Pläne, US-Waffen mit großer Reichweite in Deutschland zu stationieren, als destruktiv für die regionale Sicherheit und strategische Stabilität bezeichnet. Dies sei eine bedauerliche Tatsache, aber durchaus zu erwarten gewesen. Ryabkov sagte, Russland werde eine angemessene militärische Antwort darauf finden.
Stefan Lag über die Reaktion Moskaus. Und wir haben das ja gerade gehört von unserem Kollegen Markus Pindur, dass die NATO in ihrer Abschlusserklärung auch schreibt, China habe zur Kriegsführung Russlands in der Ukraine beigetragen. Deshalb schauen wir jetzt auf die Reaktion aus Peking und tun das mit Ruth Kirchner.
Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte, die Erklärung des NATO-Gipfels in Washington sei geprägt von Vorurteilen, Provokationen und einer kriegerischen Rhetorik. Die NATO übertreibe die Rolle Chinas in der Ukraine-Krise. Das geschehe mit so wörtlich böswilligen Absichten, um Zwietracht zu säen. Am Morgen hatte bereits ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Brüssel die NATO davor gewarnt, eine, wie es hieß, Konfrontation zu provozieren. Die Erklärung aus Washington sei der Ausdruck einer Mentalität des Kalten Krieges. China setze sich für Friedensgespräche und eine politische Lösung in der Ukraine ein. China bezeichnet seine Rolle im Ukraine-Krieg als neutral, pflegt aber enge Kontakte zu Russland und hat den Angriff auf die Ukraine bis heute nicht verurteilt. Westliche Staaten werfen China außerdem vor, Russland mit sogenannten Dual-Use-Gütern zu beliefern, die sowohl im zivilen wie auch im militärischen Bereich eingesetzt werden können.
Das waren die Reaktionen aus der internationalen Arena, aus den Ländern also, die NATO als Bedrohung wahrnimmt. Besonders ein Punkt wird in Deutschland für weitere Diskussionen sorgen, diese Entscheidung von US-Regierung und Bundesregierung, unter anderem eben US-Tomahawks in Deutschland zu stationieren. Diese Entscheidung ist sicherlich eine längere Zeit lang vorbereitet worden, aber keiner der Verantwortlichen hat darüber öffentlich gesprochen. Das ist ja nun anders seit einigen Stunden und deshalb gibt es auch inzwischen öffentlich formulierte Kritik. Die Argumente hat Frank Kapellan gesammelt.
Der Verteidigungsminister ist noch beim NATO-Gipfel in Washington, als er dem Deutschlandfunk früh am Morgen ein Interview gibt. Boris Pistorius begrüßt die Ankündigung der Amerikaner, erstmals seit Ende des Kalten Krieges wieder Langstreckenwaffen auf deutschem Boden stationieren zu wollen. Der Sozialdemokrat ahnt, dass dies in der Koalition für Diskussionen sorgen dürfte, doch aus Sicht von Pistorius gibt es durch die russische Aggression eine echte Sicherheitslücke in Europa. Und selbst wenn ein Donald Trump amerikanischer Präsident werden sollte, Pistorius glaubt, dass die Stationierung kommen wird.
Davon gehe ich aus. Es ist eine klare US-Entscheidung, die anerkennt, welche Bedeutung diese Langstreckensysteme haben. Wir reden hier über eine durchaus ernstzunehmende Fähigkeitslücke in Europa, auch, die sich auch aus den NATO-Plänen ergeben. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ein anderer Präsident davon abrückt.
Offenbar hatte der Kanzler über Monate mit den USA über eine mögliche Stationierung verhandelt. Bis zuletzt aber hatte er Stillschweigen bewahrt. Auch gestern noch, als sich Olaf Scholz zu NATO-Beschlüssen zur weiteren Unterstützung der Ukraine äußerte. Der Kanzler blieb da im Ungefähren.
Deutschland ist das größte Land in Europa innerhalb des NATO-Bündnisses. Daraus erwächst uns eine ganz besondere Verantwortung. Und das kann ich hier ganz klar und deutlich sagen. Ich werde dieser Verantwortung gerecht werden.
Da gibt es noch Klärungsbedarf, meint Sarah Nanni, Verteidigungspolitikerin der Grünen, dass sich Scholz nicht geäußert hat, obwohl es eine klare Einordnung dringend bräuchte. Das irritiert mich. Nanni warnt, dass eine solche Ankündigung Ängste schüren könnte. Wie groß die Bedrohung der NATO tatsächlich ist, habe der Kanzler nur allzu spärlich thematisiert. General AD Erich Fahrt äußert im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur durchaus Verständnis dafür, dass die Amerikaner nun Langstreckenwaffen in Europa stationieren wollen.
Die Stationierung dieser Waffensysteme auch in Deutschland, auch die Entscheidung, dass man von Wiesbaden aus das koordiniert im Rahmen der NATO, das ist alles richtig soweit. Aber es fehlt halt diese Ergänzung. Die NATO hat in ihrer Geschichte immer Wert gelegt auf diese zwei Seiten einer Medaille. Einerseits militärisch stark zu sein und andererseits auf Dialog zu setzen.
Von 2026 an sollen nach den überraschend bekannt gewordenen Plänen amerikanische Marschflugkörper vom Typ Tomahawk stationiert werden, die mit einer Reichweite von 2500 Kilometern der Abschreckung Russlands dienen. Die Rede ist zudem von neuen Überschallwaffen und Flugabwehrraketen, die in Deutschland deponiert werden sollen. Dietmar Bartsch, ehemaliger Fraktionschef der Linkspartei, fürchtet einen neuen Rüstungswettlauf. Auch seine frühere Parteifreundin Sarah Wagenknecht sieht die Gefahr, dass Deutschland zum Kriegsschauplatz werden könnte. Dieser Wahnsinn muss gestoppt werden, fordert die Vorsitzende des Bündnisses Sarah Wagenknecht gegenüber dem Spiegel. Verteidigungsminister Pistorius allerdings geht davon aus, dass der Stationierungsbeschluss auch Forderungen an Deutschland mit sich bringen wird.
Gleichzeitig bedeutet das aber auch an uns den Auftrag, dass wir selber investieren in die Entwicklung und Beschaffung von derartigen Abstandswaffen. Diese temporäre Stationierung ab nächstes Jahr wird uns genau die Zeit geben, die wir dafür brauchen.
Da allerdings stellt sich wieder einmal die Frage, wie all das finanziert werden soll.
Militärische Sicherheitspolitik, das war das Thema der letzten Minuten. Jetzt geht es auch um Sicherheitspolitik. Bauteile von zwei chinesischen Konzernen, die im deutschen 5G-Mobilfunknetz verbaut wurden, die sollen wieder ausgebaut werden. Mehr dazu von Philipp Eckstein.
Die Bundesregierung möchte, dass künftig nahezu keine Komponenten mehr von den chinesischen Firmen ZTE und Huawei im deutschen 5G-Mobilfunknetz verbaut werden.
Wir müssen Sicherheitsrisiken verringern und anders als in der Vergangenheit einseitige Abhängigkeiten vermeiden. Wir müssen unabhängiger und krisenfester werden,
erklärte dazu Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, in Berlin. Mit den Mobilfunkbetreibern Telefonica, Deutsche Telekom und Vodafone gibt es dazu jetzt eine Vereinbarung. Konkret wird darin geregelt, bis spätestens Ende 2026 müssen im sogenannten 5G-Kernnetz, also vor allem in den Rechenzentren, alle kritischen Komponenten von ZTE und Huawei entfernt werden. Wobei, auch das sagte Faeser, es gehe dabei nur noch
um einen Anbieter, alle anderen sind schon durch.
In den sogenannten Zugangs- und Transportnetzen müssen die chinesischen Komponenten dann bis spätestens Ende 2029 ausgetauscht werden.
Die heutigen Bedrohungslagen unterstreichen die Bedeutung einer sicheren und resilienten Telekommunikationsinfrastruktur, gerade auch mit Blick auf Gefahren durch Sabotage und Spionage.
Doch was bedeuten die neuen Regeln für alle, die beispielsweise mit ihrem Smartphone das 5G-Mobilfunknetz nutzen? Die Antwort von Nancy Faeser:
Es wird keine Konsequenzen für die Bürgerinnen und Bürger geben. Ich würde es auch nochmal sagen, das war auch dem Bundeskanzler sehr wichtig, dass die Sicherheit mit der Versorgung Mobilfunknetze für die Bürgerinnen und Bürger zu jedem Zeitpunkt gewährleistet wird.
Telefonica, Vodafone und Deutsche Telekom begrüßten die Vereinbarung und machten deutlich, jetzt herrsche Klarheit und damit Planungssicherheit. Wenig erfreut zeigte sich hingegen der grüne Innenpolitiker Konstantin von Notz. Er findet die Übergangsfristen zu lang und er wirft der Bundesregierung vor, wirtschaftspolitische Überlegungen zu sehr in den Vordergrund gestellt zu haben. Zu lange Übergangsfristen und die Entscheidung zu spät, das findet auch der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter.
2026 für das Kernnetz erlaubt China noch fast 2 Jahre weitere Einflussmöglichkeiten. Und im Zugangsnetz bis 2029 5G-Komponenten für die Telekommunikation zu entfernen, erlaubt sehr viele Schwachstellen zu installieren.
Kiesewetter befürchtet, der Kompromiss, die Vereinbarung mit den Mobilfunkbetreibern könnte für Deutschland noch teuer werden.
Philipp Eckstein über chinesische Komponenten im deutschen 5G-Mobilfunknetz. Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister von der SPD, meint, dass der Missbrauch von Lachgas so nicht weitergehen könne. Und auch nicht, dass Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren Alkohol trinken dürfen, sofern ein Erwachsener sie dabei begleite. Neues also von der Drogenpolitik, hier der Bericht von Volker Findhammer.
Es ist wieder einmal eine Partydroge, die der Politik Sorgen bereitet und eine, die frei verkäuflich in vielen Kiosken zu erhalten ist. Lachgas. Und das kommt bei vielen Jugendlichen offenbar gut an. Etwa auch, wenn das Inhalieren über Luftballons in Musikvideos als cool beworben wird, wie von den Frankfurter Rappern Mufasa 069. Es ist ein kurzer Kick und immer wieder das euphorisierende Gefühl von Glückseligkeit, das vom Inhalieren ausgeht. Die gesundheitlichen Gefahren werden dabei schnell unterschätzt, denn das Gas führt zu Sauerstoffmangel im Körper und schädigt dadurch Nervenzellen.
Die Folge davon sind wiederum Störungen der Nervenleitung mit Taubheitsgefühlen, Kribbeln, Brennen in den Füßen, sehr unangenehme, brennende Schmerzen und mit Gehschwierigkeiten. Die Muskeln werden nicht mehr richtig angesteuert, die Leitung ist defekt. Und ich glaube, dass der Konsum von Lachgas ist ein gesellschaftliches Phänomen, was eine Oberfläche darstellt für ein zugrunde liegendes Problem, wie alle Drogen im Grunde genommen.
Sagt die Kinderärztin Stefanie Zimmermann im Gespräch mit dem Hessischen Rundfunk. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie warnt bereits vor schweren neurologischen Folgeerscheinungen, die von Bewusstlosigkeit über Lähmungserscheinungen bis zu Hirnschäden reichen können. Inzwischen hat das Problem auch die Politik erreicht. Denn die Gaskartuschen, die eigentlich zum Aufschlagen von Sahne frei verkäuflich sind, werden heute nicht mehr als Minikartuschen, sondern als exotisch kolorierte große Druckluftbehälter in Kiosken verkauft. Und der passende Adapter, um damit Luftballons befüllen zu können, die für die Inhalation notwendig sind, gleich mit dazu. Das will Gesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt per Gesetz untersagen, wie die Rheinische Post heute zuerst berichtete. Lauterbach hatte bereits im Mai angekündigt:
Die schnelle Verbreitung bei Kindern und Jugendlichen muss uns allen Sorge machen. Daher also halte ich es für nicht vertretbar, dass Lachgas in Automaten oder in sogenannten Spätis verkauft wird.
Das soll mit der jetzt angestrebten Gesetzesänderung auch erreicht werden, die gestern in die Ressortabstimmung gegangen ist. Der konkrete Entwurf könnte nach der parlamentarischen Sommerpause dem Bundestag zur Entscheidung vorgelegt werden und soll auch ein Verbot von K.O.-Tropfen enthalten. Lachgas soll demzufolge nur noch für industrielle Zwecke verfügbar sein und nicht mehr in kleinen Dosen frei verkäuflich bleiben. Mit einem tatsächlichen Verbot wäre demnach frühestens in der zweiten Jahreshälfte zu rechnen. Aber auch dem Alkohol sagt Lauterbach weiter den Kampf an. Zumindest für Jugendliche unter 16 Jahren, die im Beisein von Erwachsenen heute schon ein Glas heben dürfen. Noch gilt das als akzeptiert. Aber Niedersachsen und Bremen haben sich bereits für eine Änderung ausgesprochen. Und auch für Lauterbach ist klar, dass aus gesundheitspolitischer Sicht das sogenannte begleitete Trinken untersagt werden sollte, wie er gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erklärte. Allein für die gesetzliche Einschränkung wäre Familienministerin Lisa Paus zuständig. In ihrem Haus gibt es bislang aber noch keine konkreten Pläne dazu.
Volker Findhammer über Karl Lauterbachs jüngste Vorschläge in der Drogenpolitik. Die Grünen werden bei der nächsten Bundestagswahl nicht dieselbe Spitzenkandidatin haben wie bei der Wahl 2021, weil Annalena Baerbock erklärt hat, Außenministerin zu sein, sei ihr wichtiger als die nächste Kandidatur. Es bleibt die Frage, wen nehmen an ihrer Stelle? Jörg Münchenberg.
Nach dem Rückzieher von Annalena Baerbock in der K-Frage hält sich der Wirtschaftsminister über seine Ambitionen zumindest öffentlich weiter zurück. Auch heute gab Robert Habeck während seiner Sommerreise durch Deutschland keine klare Antwort auf die Frage, ob er Kanzlerkandidat der Grünen werden wolle.
Ich bin ja Minister, ich arbeite Tag und Nacht dafür, dass sich das Land aus der Wirtschaftskrise ausgelöst durch Putins Gaseinstellung befreit, dass wir die strukturellen Probleme lösen. Wir haben vor dem Wochenende, ich finde, ein wuchtiges Paket geschnürt, wie wir Arbeitskräfte mobilisieren können, wie wir steuerliche Anreize für mehr Investitionen in Deutschland schaffen. Und diese Arbeit werde ich mit voller Kraft fortsetzen.
Der dezente Hinweis auf die eigene Arbeit fehlt also nicht. Dennoch hatte Habeck schon gestern wissen lassen, dass jetzt zunächst einmal alles Weitere in den Gremien beraten und danach die Entscheidung verkündet werde. Dass Habeck gerne Kanzlerkandidat der Grünen werden will, steht jedoch außer Zweifel. 2021 hatte er noch zugunsten von Baerbock verzichtet, in einem Interview mit der Zeit aber später eingestanden, nichts habe er mehr gewollt, als dieser Republik als Kanzler zu dienen. Nachdem Baerbock nun in einem CNN-Interview gestern überraschend angekündigt hatte, sich voll auf ihre Aufgabe als Außenministerin konzentrieren zu wollen, ist der Weg für den grünen Wirtschaftsminister frei.
Er muss für sich selber entscheiden, ob er das möchte, aber ich traue ihm sehr viel zu. Ich finde, er hat dieses Land durch schwierige Zeiten sehr sicher gesteuert, beispielsweise bei der Abhängigkeit von russischem Gas und sehr schnell in eine neue sichere Energieversorgung gebracht und die Erneuerbaren ausgebaut. Also das heißt, er hat gezeigt, wie gutes Regieren geht und deswegen traue ich ihm viel zu.
Zur grünen Fraktionschefin Katharina Dröge heute Morgen beim Nachrichtensender NTV. Freilich ist Habeck auch innerhalb der Grünen nicht unumstritten. Seine pragmatische Haltung, etwa in der Migrations- oder auch der Energiepolitik, stößt vor allem bei den Parteilinken immer wieder auf Kritik. Gleichzeitig musste Habeck als zuständiger Minister das völlig verkorkste Heizungsgesetz verantworten. Und schließlich stehen die Grünen in Umfragen derzeit nur bei rund 11%. Braucht es da überhaupt einen grünen Kanzlerkandidaten? Unbedingt, meinte dazu heute Morgen im Deutschlandfunk ihr haushaltspolitischer Sprecher Sven-Christian Kindler.
Bei den ähnlichen Umfragewerten hat die SPD auch einen Kanzlerkandidat aufgestellt. Dass es 11, 12 oder 14 sind, ist aus meiner Sicht bei diesen volatilen Zeiten auch wirklich ziemlich egal. Dass das nicht einfach werden wird im nächsten Wahlkampf, ist, glaube ich, allen klar. Das war damals aber der Olaf Scholz und die SPD auch klar. Und heute reicht es, wenn man sich die letzte Wahl anguckt, wenn man 25% bei einer Wahl erreicht, um den Kanzler zu stellen.
Klar ist, mit ihrem Rückzieher hat Baerbock den Grünen eine möglicherweise harte innerparteiliche Auseinandersetzung über die K-Frage erspart. Absehbar ist aber auch, dass Habeck, wenn er erst einmal Kanzlerkandidat ist, auch mehr politische Beinfreiheit einfordern wird. Und das von einer Partei, die prinzipiell auf die Doppelspitze setzt. Daran, so Kindler heute im Deutschlandfunk, werde sich auch nichts ändern.
Weil die Grünen sind am Ende keine Partei, die von einer Person geführt wird. Das waren sie nie und das wird auch nie so sein. Sondern wenn man im Wahlkampf und als Partei erfolgreich sein will, da braucht man sehr viele Menschen, die sich für das Gemeinsame einsetzen und brauchen Teamplay.
Inwieweit das mit dem Führungsanspruch eines möglichen Kanzlerkandidaten Habeck zusammenpasst, bleibt abzuwarten.
Die Grünen diskutieren weiter über den nächsten Kanzlerkandidierenden. Die demokratische Bildung in Deutschland, die solle besser werden, findet eine Expertenkommission der Bildungsminister, die sich SWK abkürzt. Und wie das gehen kann, dazu Anja Braun.
Mit der Stellungnahme reagiert die SWK darauf, dass der demokratische Rechtsstaat aktuell von unterschiedlichen Seiten unter Druck gerät. An Schulen werden demokratiefeindliche, rechtsextremistische, antisemitische, antimuslimische oder andere menschenfeindliche Aussagen offen geäußert. Gleichzeitig zeigt die Forschungslage, dass Schülerinnen und Schüler weniger Vertrauen in die Politik haben und ihnen häufig politisches Wissen fehlt, um sich rational mit Entscheidungen und Lösungsansätzen auseinanderzusetzen. Deshalb sollen in den Fächern Politik und Geschichte nun verstärkt die Grundlagen gelegt werden, damit Kinder und Jugendliche sich mit den politischen Prozessen und Konflikten auseinandersetzen können und sich ein kritisches Urteil bilden können. Dazu gehört auch die politische Medienbildung, denn soziale Medien sind mittlerweile für die politische Information von Jugendlichen die wichtigsten Quellen. Für den Umgang mit akuten Krisen und Konflikten sollten die Bundesländer ihren Schulen Informationen und Fortbildungen anbieten. Und außerdem sollen Schulen stärker Beratungsstellen einbinden, die sich auf Radikalisierungsprozesse spezialisiert haben und die in akuten Situationen unterstützen können. Weiter empfiehlt das Gremium, die Demokratiebildung als fächerübergreifendes Prinzip zu verankern und eine demokratische Schulkultur zu stärken. Schulen sollten Lernorte sein, an denen Demokratie vorgelebt, erlebt und eingeübt wird.
Anja Braun über Möglichkeiten einer besseren Demokratiebildung.
Deutschlandfunk, UEFA Fußball Europameisterschaft.
Heute Abend auch mit Benedikt Kaninski.
Ja, und bei der Europameisterschaft ist jetzt erstmal ein bisschen Geduld gefragt. Am Sonntagabend spielen Spanien und England dann das Finale der Europameisterschaft. Und das Ganze leiten wird François Letexier. Der Franzose pfeift mit 35 Jahren sein erstes großes Turnier und schafft es gleich mal ins EM-Finale. Heute war vor allem für die Engländer also erstmal Ausruhen angesagt. Bis zum Finale bleibt Zeit für einen kleinen Rückblick. Auch unsere Nachbarn aus Österreich wollten im Turnier viel erreichen und wurden oft als Geheimfavorit genannt. Dann war überraschend aber schon im Achtelfinale gegen die Türkei Schluss. Wolfgang Fichtel hat sich angeguckt, wie Österreich auf die EM zurückschaut.
Österreich, Fußball-Europameister, das war der Traum, den sie eingehüllt in rot-weiß-rote Fahnen träumten, nachdem alles so gut begonnen hatte. Naja, 0:1 im allerersten Spiel gegen Frankreich, aber das entscheidende Tor hat ein Österreicher geschossen. Eigentor halt, blöd. Und gegen die Türkei, Europarekord. Keiner hat bisher so schnell ein Tor kassiert wie Österreich. 0:1 nach nur 57 Sekunden. Also, Platz 3 für Österreich in der österreichischen Rangliste der Teams, die am grausamsten gescheitert sind. Platz 1 geht übrigens an Deutschland, weil als Gastgeber tut's doppelt weh. Was bleibt, ist ein Dankeschön an Deutschland. Für Ralf Rangnick, den österreichischen Teamchef, der gilt aber schon jetzt als Österreicher, weil er immer schon Salzburger war, sagen sie hier. Also ein paar Jahre bei Red Bull Salzburg. Ein Dankeschön an die Gastgeber ist aber ehrlich gemeint. An die freundlichen Helfer in Deutschland und die freundlichen Polizisten hätten sie hier gar nicht so erwartet. Und danke für ein neues österreichisches Selbstbewusstsein, nicht nur fürs Fußballteam. Viele Österreich-Fans freuen sich nach der EM, dass sie wieder zu Hause sind. In einem Land, in dem Eisenbahnzüge fahren und jeder fast überall mobil telefonieren und chatten kann. Und Fußball schauen.
Kleine Seitenhiebe von Wolfgang Fichtel, aber auch ein positives Fazit aus österreichischer Perspektive. Auch für Dänemark wäre bei dieser EM sportlich auf jeden Fall mehr drin gewesen. Nach dem 0:2 im Achtelfinale gegen die deutsche Mannschaft mussten die Dänen allerdings ihre Koffer packen, sind aber trotzdem nicht nachtragend, beobachtet Sophie Donges.
Die dänischen Fans sind sehr zufrieden mit der EM, auch wenn Deutschland Dänemark im Achtelfinale nach Hause geschickt hat. Als Gastgeber habe Deutschland mal wieder das alte deutsche Klischee bestätigt: Ordnung muss sein. Das Turnier und alles rundherum war perfekt organisiert. Eine dänische Zeitung lobt zum Beispiel die Fankultur und das Feiern, die Stimmung sei einfach super gewesen. Das liegt nach Ansicht der Dänen auch daran, dass man sich kulturell sehr ähnlich sei. Zwei Nationen, die Fußball und Bier lieben, da versteht man sich. Sogar die Deutsche Bahn wird in Dänemark gelobt. Tausende Fans sind mit dem Zug angereist und haben sich über die vergleichsweise günstigen Preise gefreut. Dass Deutschland so gut wegkommt als Gastgeberland, das hat auch was damit zu tun, dass in Dänemark sehr oft der direkte Vergleich mit der WM in Katar gezogen wird. Deutschland habe eine Messlatte gesetzt für ein freies, fröhliches Fußballfest, kommentiert zum Beispiel eine Zeitung.
Viel Lob aus Dänemark für die Organisation der Europameisterschaft, auch wenn es gerade bei der An- und Abreise zum Beispiel in Gelsenkirchen manchmal Schwierigkeiten gab. Eine Frage vor dem Turnier war auch, wie viel Stolz auf die deutsche Mannschaft überhaupt angebracht ist. Der Vereinspräsident des FC St. Pauli, Oke Göttlich, erklärte dem Deutschlandfunk dazu:
eine befreite Form von Unterstützung seines Landes. Das ist vielleicht in Deutschland nochmal vielleicht anders als in Albanien oder der Türkei oder ähnliches. Zumindest geht es mir persönlich so und ich wünschte mir, dass es mal so leicht wird. Und das wünscht man sich als Turnierdirektor wie Philipp Lahm dann natürlich auch. Und wir haben in Deutschland unsere Themen, wir haben Investitionsstaus, wir haben verpasste Pressekonferenzen der Niederländer, weil die Bahn nicht richtig fährt. Und auf der anderen Seite müssen wir in die Transformation gehen, wir müssen die Mobilitätskonzepte mit Bahn und öffentlichen Verkehrsmitteln dringend ausbauen. Und insofern hat Philipp Lahm ja vielleicht recht, die EM hat genau den Finger in die richtigen Wunden nochmal gelegt, wo wir uns auch ein bisschen anstrengen dürfen.
Sagt Oke Göttlich. Ein paar Baustellen also bei dieser Europameisterschaft und das große sportliche Highlight wartet dann ja noch am Sonntag. Danach wird man dann ein abschließendes Fazit ziehen können.
Dankeschön, Benedikt Kaninski, zum Abschluss dieser Informationen am Abend. Kleine Empfehlung noch von mir auf unsere Kommentare hier im Programm 19.05 Uhr. Das verständliche Unbehagen, wenn weitreichende US-Waffen in Deutschland stationiert werden und auch wenn chinesische Technik im 5G-Netz verboten wird, Sicherheit fehle trotzdem. Mehr dann also gleich dazu. Mein Name ist Thilko Gries. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend. Tschüss.